Der digitale Euro wird kommen. Seit Jahren arbeitet die Europäische Zentralbank an dieser neuen Form von Zentralbankgeld. Erste Tests sind ab 2027 geplant. Frühestens 2029 ist die Einführung angedacht. Der BVR unterstützt das politische Ziel, Europas Zahlungsverkehr souveräner und resilienter aufzustellen und sieht im digitalen Euro grundsätzlich einen wichtigen Baustein dafür. Entscheidend ist jedoch die konkrete Ausgestaltung. Jetzt kommt es auf die gesetzliche Weichenstellung an. Nutzt Europa seine bewährten Strukturen und Stärken im Zahlungsverkehr oder verschenkt es dieses Potenzial? Während Regulatoren und Banken über technische Details für einen digitalen Euro diskutieren, entstehen bereits Wholesale-Modelle, tokenisiertes Giralgeld oder Stablecoins, die heute schon reale Anwendungsfälle abbilden. Welchen Mehrwert sollte ein digitaler Euro stiften? Und wie ließe er sich in bestehende privatwirtschaftliche Lösungen, die mindestens genauso schnell und effizient sind, integrieren? Was müsste der digitale Euro erfüllen, damit er eine erfolgreiche Anwendung findet? Und wie weit sind wir eigentlich wirklich? Darüber spreche ich heute mit Jens Holicek, Abteilungsleiter digitaler Zahlungsverkehr beim BVR, und mit Hans-Rainer Vandenberg, CEO und Founder von EuroV.
Finanzrauschen, der Banking-Podcast. Eine Produktion von DGNEX Solution.
Hallo Herr Vandenberg, hallo Herr Holicek. Schön, dass Sie heute bei uns zu Gast in Wiesbaden sind. Erstmal ganz kurz die Frage, von wo sind Sie denn angereist?
Ja, ich komme heute aus der Heimat, aus Ostwestfalen, obwohl mein Bürostandort natürlich beim BVR in Berlin ist.
Und ich komme aus Herzogenrath.
Herr Vandenberg, Sie haben 1986 EuroV gegründet und sind dort seitdem als Geschäftsführer tätig. Man bezeichnet Sie auch als Koryphäe im Zahlungsverkehr. EuroV ist ja ein Softwareunternehmen und Ihr Portfolio umfasst etwa die Unterstützung von Instituten bei Technologien wie die Empfängerüberprüfung oder den digitalen Euro. Wie genau unterstützen Sie und was ist Ihre Aufgabe als Geschäftsführer?
Vielleicht muss ich etwas weiter ausholen. Ich habe die EuroV-Gruppe 1986 gegründet und wir hatten dann Lösungen für den Datenträgeraustausch. Das war die Diskettenstation für die Schriftenlesung. Wir haben Lösungen angeboten für den Zugang zur Bundesbank, ELS, EMZ, Target. Und ich habe das Unternehmen oder die beiden aktiven Unternehmen Ende 2022 verkauft und beschäftige mich seitdem mit dem digitalen Euro. Ende 2022 hieß es, der digitale Euro kommt in 4 Jahren. Und heute, 3 Jahre später, heißt es, der digitale Euro kommt in 3,5 Jahren. Also das Ganze läuft noch nicht so rund, wie wir es uns eigentlich erhofft haben. Das Regelwerk wird von einer Rulebook-Gruppe erstellt, an dem neben den Banken aus deutscher Sicht auch der Verband der deutschen Treasurer teilnimmt. Der hat zur Unterstützung eine Spiegelgruppe gegründet, der ich angehöre. Ich bin ein Bitkom-Vertreter im Ausschuss für Unternehmensfinanzierung und Finanzmärkte des Bundesverbandes der deutschen Industrie und Mitglied der Ad-Hoc-Gruppe Digitaler Euro. Hier hatten wir Gespräche mit der Kommission, mit dem Finanzministerium, mit der EZB und der Bundesbank. Und ich halte den Kontakt zur Pontes-Kontaktgruppe. Das ist ja die Kontaktgruppe der Bundesbank, die sich mit dem digitalen Wholesale-Euro beschäftigt. Und wir suchen jetzt Business Cases für den digitalen Euro. Aber das ist keine so leichte Aufgabe, wie wir dann auch im Laufe des Gesprächs sehen werden.
Herr Holicek, Sie sind Abteilungsleiter digitaler Zahlungsverkehr beim BVR und unter anderem Ansprechpartner, wenn es um den digitalen Euro geht. Wie sieht denn Ihre Arbeit genau aus und was hat denn eigentlich der digitale Euro mit dem BVR zu tun?
Ja, wie sieht meine Arbeit genau aus? Wir haben als Bundesverband verschiedene Aufgaben. Eins ist sicherlich die Strategieführerschaft in der genossenschaftlichen Finanzgruppe, wo wir versuchen, die Themen vorzudenken, die auf unsere Banken zukommen, Strategieangebote zu machen, Unterstützung zu machen und auch ja mit den zentralen Dienstleistern der EZ-Bank Atruvia die Dinge auf den Weg zu bringen, die nach unserer Sicht auch für die Banken zukünftig relevant und wichtig sind. Und da sind wir natürlich im inhaltlichen und auch fachlichen Austausch auch im Bereich Zahlungsverkehr. Ich selber habe neben eIDAS, das ist das Thema der digitalen Identität, was ja auch beim digitalen Euro vielleicht zukünftig mehr mit reinspielen wird, auch das Thema der Premium-APIs, also das Thema der Schnittstellen. Auch da haben wir Verbindung beim digitalen Euro und beschäftige mich seit 2020, wo ich beim BVR angefangen habe, direkt auch mit dem digitalen Euro, nicht nur im Sinne von Vordenken, sondern ich war auch Mitglied in der Market Advisory Group bei der EZB. Wir sind natürlich auch als Bundesverband in der Lobbyarbeit in Brüssel unterwegs. Wir sind in Berlin unterwegs, versuchen die Gesetze zu durchdringen und auch Anregungen mit unserem Fachknow-how einzubringen, da wo wir es für geboten halten. Und ich habe gerade schon gehört, naja, wo sind denn die Added Values, die Mehrwerte eines digitalen Euros? Genau die suchen wir auch noch. Und die Frage ist auch am Ende, was kostet das Ganze nicht nur die Banken, sondern auch die Volkswirtschaft und welchen Mehrwert hat der digitale Euro der EZB oder die verschiedenen Formen der digitalen Euros? Weil ich glaube, in der Diskussion ist man auch nicht immer ganz trennscharf, wenn wir gerade auch das Thema Wholesale schon gehört haben, was bei uns dann auch die DZ-Bank mit begleitet. Oder dann den Retail-CBDC, der als digitaler Euro von EZB bezeichnet wird. Das sind zwei ganz verschiedene Anwendungsfälle mit verschiedenen Lösungen, verschiedener Technik und verschiedenen Mehrwerten. Aber genau diese Themen vorzudenken und zu begleiten, gehört mit zu unseren Aufgaben.
Herr van den Berg, vielleicht fangen wir einfach mal bei Null an. Was ist denn der digitale Euro überhaupt und was will er?
Ja, der digitale Euro ist ein europaweit einsetzbares Zahlungsmittel, dass sich, wenn man vom Gesetzgeber ausgeht, also von dem, was die Kommission als Gesetzesvorschlag unterbreitet hat, auf den B2C-Bereich fokussiert ist. Geht man jetzt Richtung EZB, hat sie auch den Fokus auf den B2C-Bereich, geht aber davon aus, dass sie für den digitalen Euro die Infrastruktur zur Verfügung stellen muss. Die Infrastruktur soll resilient sein und sie wird, so wie es bis jetzt angelegt ist, eigentlich komplett ohne die üblichen heutigen Bausteine auskommen. Das heißt, der Zugang zur Digital Euro Service Plattform, die zentrale Komponente des Target-2-Systems werden wird, erfolgt nicht über SWIFT oder über ESMIC, sondern über APIs. Das heißt, die jetzigen Mitspieler, die wir kennen, wie zum Beispiel TIPS, wie die EBA-Clearing, werden nicht mehr gebraucht. Auch wenn ich jetzt etwas weiter Richtung Händler gehe, die Netzbetreiber spielen in diesem Konzept keine Rolle. Und wenn ich jetzt an die Diskussion denke, A2A-Zahlungen, auch hier werden die Unterstützer nicht mehr benötigt. Das heißt, es wird eine komplett neue Infrastruktur aufgebaut. Schaut man sich jetzt den Rat an, der ist eigentlich auf der gleichen Linie wie die EZB, nimmt allerdings den B2B-Ansatz stärker in den Fokus. Das heißt, laut Rat soll dann auch der B2B-Gedanke von Anfang an mit unterstützt werden. Und schaut man sich jetzt das Parlament an, das ist ja noch in der Findungsphase. Es gibt 1500 Änderungsvorschläge zum Gesetzesentwurf und im Laufe des nächsten Monats will man dann zu der Verhandlungsposition kommen. Und der Trilog wird dann letztendlich entscheiden, wie der digitale Euro wirklich aussieht.
Sie haben es gerade angesprochen, Diskussionen, teils sehr ausgiebige, mit unterschiedlichen Standpunkten um den digitalen Euro gibt es seit Jahren. Lassen Sie uns kurz die Alternativen beleuchten. Der digitale Euro kommt ja später als geplant. Währenddessen gewinnen ja etwa Giralgeld-Token und Stablecoins an Fahrt. Diese Optionen sollen Lücken des Retail-fokussierten EZB-Projekts adressieren. Zwei habe ich gerade bereits genannt. Welche Alternativen gibt es denn noch derzeit auf dem Markt? Was wollen Sie, beziehungsweise welche Schwachstellen sollen diese abdecken? Und machen die Alternativen den digitalen Euro vor dem Startschuss nicht bereits überflüssig?
Also das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, wir sind jetzt schon in einer Diskussion, wo der digitale Euro als Begriff für ganz verschiedene Formen der Nutzung verwandt wird. Wenn ich das Thema zum Beispiel auch Firmenkundenzahlungen höre, dann ist ja die Frage, was braucht es, um den Firmenkundenzahlungsverkehr effizienter zu machen, effektiver zu machen? Wo sind da Mehrwerte? Und ist das eine Aufgabe für das, was die EZB als Ergänzung zum Bargeld bezeichnet, nur in digitaler Form? Oder braucht es da nicht etwas ganz anderes, eine ganz andere Technologie, der man sich dann gerne stellt? Und wir haben in diesem ganzen Konstrukt haben wir zwei Ebenen, die muss man unterscheiden. Das eine ist erstmal das Thema Geld, also Geld wie Zahlungsmittel. Das andere ist das Thema Zahlverfahren oder auch Transaktionen, Zahlungsverkehr. Und das sind zwei verschiedene Dinge und Herr van Mechelen hat das gerade sehr schön aufgeführt, dass der digitale Euro der EZB sich als Zahlverfahren eigentlich auf die Bürger konzentriert, gleichzeitig aber alle die Infrastrukturen, die es heute schon gibt, die teilweise sogar von der EZB betrieben werden, siehe TIPS und Target, komplett außen vor lässt und man eigentlich ein Gleis neben einem anderen Gleis baut. Die Industrie kommt aus einer anderen Ecke. Die Industrie kommt aus der Ecke, dass sich gerade eine technologische Revolution vollzieht. Nicht nur AI, KI ist ein Thema, sondern auch das Thema verteilte Datenbank, Blockchain, Smart Contracts, Automatismen. Und dann braucht es Geld, was mit diesen neuen Technologien kompatibel ist, wenn ich das mal ein bisschen vereinfacht so erläutern darf. Und da gibt es zwei verschiedene Modelle, die im Moment gerade unterwegs sind. Man kann auch über ein drittes sprechen, das ist eine Frage, ob man das haben möchte oder nicht. Da kommt Volkswirtschaft mit rein. Die zwei Modelle sind die, dass es einmal die Variante gibt, dass es einen Ausgeber dieses Geldes gibt, der für den Gegenwert gerade steht. Das ist dann das, was unter Stablecoins gesichert ist, dadurch, dass ich das Geld hinterlegen muss, was dafür sorgt, dass ich mit einer hohen Sicherheit das Geld wiederkriegen kann. Also wenn eine Bank ein Stablecoin ausgibt, muss sie das Geld an die Seite legen, um mich auszahlen zu können. Die andere Variante ist die, dass man die Einlagen tokenisiert, Das heißt, so wie ich heute eine Forderung gegenüber meiner Bank habe, kann ich die dann auch auf der Blockchain direkt übertragen. Ich mache die Technologie kompatibel. Es bleibt eine Einlage der Bank und die ist ja auch abgesichert durch Einlagenschutz, durch das Thema Institutssicherung, dadurch, dass es Mindestreserve gibt, dass Geld vorgehalten werden muss, durchs Aufsichtsrecht. Und beides erfüllt den Zweck, dass Geld auf Blockchains der Industrie wandert. Das Gleiche fordern wir als Banken eigentlich auch ein für Kapitalmärkte und zur Effizienzsteigerung im Zahlungsverkehr, weil Wertpapiere gehen auf die Blockchain, die werden tokenisiert. Und das Gleiche, was die Industrie macht, Payment versus Delivery zum Beispiel, könnten wir viel effizienter ohne Medienbruch machen auf dem Kapitalmarkt. Und davon hätten wir ganz gerne auch vertrauenswürdiges Geld dem Banken vertrauen dürfen, auch regulatorisch vertrauen dürfen, was auch auf der Blockchain funktioniert. Das ist man bei Pontus, bei dem Wholesale CBDC. Und ich glaube, man muss sich immer die Frage stellen, welche Technologie braucht es, wer ist der Herausgeber und wie ist der Anwendungsfall? Und das, was der digitale Euro im Moment gerade der EZB verspricht, ist, dass er jedes Problem löst. Und damit löst er nach meinem Dafürhalten nichts richtig. Ich glaube, es braucht die verschiedenen Geldformen für die verschiedenen Anwendungsfälle, die zielgerichtet den Bedarf erfüllen der Industrie nach einer höheren Effizienz. Das kann Giralgeld-Token, Stablecoin besser, abhängig bin ich in Europa, außerhalb von Europa, wo bewege ich mich da? Und ein digitaler Euro kann vielleicht als Geld was bringen. Gebaut wird er gerade als Zahlverfahren, was keine Ergänzung des Geldes ist, sondern eher ein Komplementär oder auch ein Wettbewerber zu allen privatwirtschaftlichen Lösungen, die es für Zahlungsverkehr gibt, außer die internationalen, weil er wird nicht in Australien akzeptiert werden.
Herr van den Berg, was sagen Sie, wird der digitale Euro alle Probleme lösen?
Also so wie er jetzt angelegt ist, ist er eigentlich nur für den B2C-Bereich brauchbar. Die Industrie, wie schon gesagt, braucht Lösungen, damit sie in Blockchain-Anwendungen bezahlen kann. Und hier ist der digitale Retail-Euro zurzeit außen vor. Die Industrie bedauert das. Wir haben auch versucht zu sagen, eigentlich ist das idealste Zahlungsmittel, das sicherste Zahlungsmittel natürlich Zentralbankgeld. Und ein bisschen Erfolg haben wir ja, weil der Ministerrat sagt, B2B-Bereich muss mit berücksichtigt werden, was zurzeit weder bei der Bundesbank noch bei der Zentralbank der Fall ist. Giralgeld-Token ist eine gute Lösung für Blockchain-Anwendungen. Auch hier muss man sehen, auch bei Giralgeld muss natürlich Geld zwischen Banken ausgetauscht werden und dieser Austausch der Banken muss natürlich auch blockchainfähig sein. Und hier kommt natürlich wieder Pontes ins Spiel. Und Pontes ist natürlich auch dann, wenn Banken untereinander blockchainfähige Lösungen haben und Geld austauschen wollen. Also der Retail-Euro deckt nicht alles ab. Und das, was dann auch noch als Alternative da ist, sind ja die Stablecoins. Wobei aus Industriesicht hier natürlich immer ein Emittentenrisiko besteht, sodass man dann lieber sozusagen die anderen beiden Lösungen nimmt, entweder Zentralbankgeld oder Giralgeld-Token.
Emittentenrisiko, warum?
Weil es ja ausgegeben wird von jemandem, der nicht notwendigerweise der Bankensicherung unterliegt. Dann gibt es viele Teilnehmer, wenn Stablecoin untereinander getauscht werden müssen, wo man nicht weiß, wie gut ist da die Regulierung etc. Und halt der Stablecoin-Markt beginnt zu fragmentieren. Das heißt also, wir haben dann nicht nur einen Stablecoin, sondern wir werden, wenn wir jetzt 2-3 Jahre weiter sind, auch 10, 20 in Euro dotierte Stablecoins haben. Und dann heißt das, muss ich dann jetzt hier 20 Mal mich sozusagen mit verschiedenen Stablecoins auseinandersetzen. Deswegen eine einheitliche Lösung und die wäre eigentlich nur Zentralbankgeld. Denn auch der Giralgeld-Token ist ja keine europäische Initiative, sondern zunächst ja eine hier von den deutschen Banken getriebene Initiative.
An der Stelle möchte ich ganz gerne widersprechen. Und zwar an zwei Stellen. Das eine ist mit den Stablecoins. Ich sehe vieles, genauso wie Herr van den Berg das gerade gesagt hat. Stablecoins haben dieses Issuer-Risiko aus Sicht eines Unternehmens. Muss ich mir überlegen, will ich denn jetzt eine Forderung gegen Bank A, Bank B aus USA, aus Australien, akzeptiere ich diesen Stablecoin? Das ist das Problem, was die Unternehmen haben, weil man dann wieder die Bonität haben muss. Heute lösen das Banken im Intergeschäftsverkehr. Was das Thema Commercial Bank Money Token angeht, ist die Idee mal irgendwann in Deutschland entstanden, vielleicht auch gleichzeitig in anderen Ländern. Wir haben die ersten Rohkonzepte veröffentlicht, weil in Japan die Zentralbank gemeinsam mit den Banken tokenisierte Einlagen ein Konzept geschrieben hat. Wir hatten Angst, das lässt sich irgendjemand schützen, weil sowas sollte allgemeingut sein als Idee. Deswegen sind wir in die Veröffentlichung gegangen. Die Schweizer haben das Thema als Tokenized Deposits mittlerweile erkannt. Die Amerikaner greifen das Thema auf. Das heißt, es ist keine Geschichte, die aus Deutschland kommt, sondern es ist eigentlich mittlerweile eine internationale Entwicklung, die wir da sehen. Und ich bin in einem Punkt allerdings ganz bei Herrn van den Berg. Nur eine deutsche Lösung für einen deutschen Markt ist nichts, was wir brauchen. Wir brauchen was, Zahlungsverkehrsnetzwerkgeschäft, was europaweit oder auch global funktioniert. Ich möchte betonen, diese Idee der tokenisierten Einlage geht mittlerweile weit über Deutschland hinaus. Es ist aber sehr spannend, hinterher zu gucken, wie kriegt man das Ganze interoperabel hin, packen die Mechanismen. Die BIS arbeitet an dem Thema internationale Liability, also sprich internationale Haftungsregelungen, die damit eine Rolle spielen, wenn man international das Geld gegenseitig tauscht und transferiert. In einem Punkt bin ich nicht ganz dabei. Ich glaube nicht, dass die einzige sinnvolle Lösung ein Zentralbank-Wholesale-CBDC ist, der für jedermann geöffnet wird. Ich bin bei Herrn Vandenberg, dass wir den für die Effizienz im Hintergrund brauchen, weil wenn die Industrie auf der Blockchain Geld transferiert, egal ob Einlage oder Stablecoin, was man hinterher irgendwie verrechnen muss, macht es nur Sinn, dass man in der Technologie bleibt und wir auch Zentralbankgeld auf der DLT haben und auf der Blockchain haben. Da bin ich komplett dabei. Da, wo ich nicht dabei bin, ist, dass wir die heutigen Einlagen alle ausschließlich nur noch bei der Zentralbank halten. Und da bin ich nicht aus der Payment-Brille unterwegs, sondern bin ich aus einer volkswirtschaftlichen Sicht unterwegs, weil ohne Einlagen, die gehalten werden, kann auch keiner mehr einen Kredit vergeben. Und ich kann mir eine Zukunft gerade sehr schwer vorstellen im Vollgeld, wo alle Kredite ausschließlich nur noch von den Zentralbanken ausgegeben werden. Und dieser grundlegende Eingriff in das Geldsystem, was wir seit 500 Jahren haben, der da unter der Oberfläche gärt und mitdiskutiert wird, wenn man diese Themen spricht. Ich finde das schon ein bisschen beängstigend.
Finden Sie das auch beängstigend, Herr Vandenberg?
Gut, Giralgeld und Zentralbankgeld haben ihre Daseinsberechtigung und werden auch durch diese Aktivitäten jetzt, wenn wir Richtung Blockchain gehen, ja auch nicht sozusagen außer Kraft gesetzt. Man muss in der Blockchain bezahlen können und man muss sicher bezahlen können. Das ist das, was die Industrie fordert. Und hier sind wir ja quasi im B2B-Bereich. Im Retail-Bereich würde ich sagen, werden Stablecoins zunächst keine große Rolle spielen und auch der Giralgeld-Token nicht. Also müssen wir diese beiden Sachen unterscheiden. Bin ich jetzt im Retail-Bereich oder bin ich im B2B-Bereich oder im Interbankenzahlungsverkehr? Und mit Pontes hat die EZB ja jetzt einen guten Ansatz, der ja auch im September diesen Jahres live gehen soll. Hätte alles auch schneller gehen können, aber man hat ja erstmal einen Kompromiss gesucht aus den drei Lösungen aus der Experimentierungsphase. Ja.
Also wir sehen, Sie haben auf jeden Fall gemeinsame Ansichten, aber es gibt natürlich auch Unterschiede in Ihren Ansichten. Wir haben jetzt über die Alternativen gesprochen und darüber, welche Lücken der digitale Euro hat. Herr Holecek, wo stehen wir denn wirklich ganz aktuell? Wenn wir mal den digitalen Euro anschauen, würden Sie sagen, wir sind wirklich kurz vor dem Durchbruch? Und in welchen Bereichen bräuchten wir den digitalen Euro am dringendsten?
Ja, wo stehen wir da? Das ist ein bisschen Glaskugel. Ich habe die Entwicklung auch von Anfang an verfolgt und vor 4 Jahren hieß es in 4 Jahren, jetzt heißt es in 3,5. Ich bin mal gespannt, wann er wirklich kommt, weil ich sehe viele ungelöste Fragen. Wir haben im Moment gerade 2 Stränge, die parallel laufen. Das eine ist der gesetzgeberische Prozess, der natürlich jetzt Rat und Parlament in den Positionen im nächsten Trilog münden wird, wo man einen gesetzlichen Rahmen schafft, was der digitale Euro sein soll. Gibt es Akzeptanzverpflichtungen? Gibt es die nicht? Gibt es Beschränkungen? Gibt es sie nicht? Wie werden Holding-Limite festgelegt? Gibt es eine Kompensation? Wie würde die aussehen? Staatlich regulierte Preise sind da auch ein Thema. Und das ist so der eine Prozess. Der zweite Prozess ist der Prozess, den die EZB gerade verfolgt. Das Rulebook wird gerade nochmal umgeschrieben, weil da auch etablierte Standards Einzug halten sollen. Parallel läuft gerade eine Bewerbungsphase für einen Piloten, wo Banken sich darauf bewerben können, eine Pilotumsetzung zu machen, die aber auf dem bisherigen Rulebook basieren soll, dem Vernehmen nach, und nicht auf den zukünftigen Standards. Also wird man da nicht alles oder nicht viel oder nur einen Teil, wir wissen es, nicht wiederverwenden können. Und es sind auch diverse rechtliche, aufsichtsrechtliche Fragen im Moment noch nicht geklärt, auch nicht für den Piloten. Das heißt, die EZB schreitet voran, baut und entwickelt, wird aber vermutlich nach dem Gesetz hinterher nochmal das Ganze umbauen müssen und nochmal Themen und Dinge verändern müssen. Und insofern ist es gerade sehr schwer zu sagen, wenn ich auch an die Ressourcen denke, die vom Markt benötigt werden. Und wenn man sich heute mal versucht, eine Unternehmensberatung für irgendwas zu besorgen, dann sind die alle schon verpflichtet bei der EZB. Die Entwicklungskosten sind noch gar nicht berücksichtigt, wenn man an welche Kostenstudien denkt. Ist die Frage, wie schnell kann man was liefern, und es sind elementare Fragen offen. Zum Beispiel auch, wenn es um das Thema geht, ein Limit pro Bürger, weil wenn ich 100.000 Millionen im digitalen Euro halten kann, die Gefahr von Bankruns, gerade in heutigen Zeiten geopolitisch, Tollfabriken und ähnliches, sind Risiken, die man vielleicht nicht haben möchte, weil es uns eher destabilisiert in Europa, statt zu stabilisieren. Die zweite Frage war ja, wo braucht man einen digitalen Euro am dringendsten? Und wir haben dann eine ganze Diskussion um Resilienz und Souveränität. Und da muss man sagen, dass wir im Hintergrund in Europa viel souveräner und resilienter sind, als man es gerade darstellt. Wir haben TIPS, was auch von der EZB betrieben wird, wo wir europaweit Überweisungen machen können. Etwas, wo uns übrigens das Ausland auch drum beneidet. Die Amerikaner haben das kopiert mit FedNow vor 2 Jahren und das wird erst langsam größer. Ist auch ein Grund für Stablecoin-Nutzung in den USA. Da sind wir also sehr resilient und sehr souverän. Das, wo wir es nicht geschafft haben, resilient und souverän zu sein, ist im E-Commerce flächendeckend in Europa oder auch im Point of Sale, sodass ich also als Deutscher in Spanien, in Italien, in Griechenland, in Rumänien bezahlen kann. Unsere Girocard läuft in Deutschland, die ist frei von rechten Dritter, die kann uns niemand nehmen, die kann uns niemand abschalten. Aber sie funktioniert halt eben nur da, wo jemand auch ein Gerät aus Deutschland hat, also auf Mallorca vielleicht noch, aber ansonsten in Spanien halt eben nicht. Und an der Stelle haben wir ein Souveränitätsproblem, was aber daraus resultiert, dass die Bürger sich entschieden haben, auch in der Vergangenheit die europäischen Verfahren nicht zu nutzen, beziehungsweise dass wir es als Banken auch teilweise selbstkritisch nicht geschafft haben, die europaweit auszurollen. Und an der Stelle haben wir sicherlich ein Souveränitäts- und Resilienzthema, was angegangen wird, siehe Vero als Account-to-Account-Lösung. Auch die Kooperationen, die mittlerweile auch verkündet sind mit Europa, mit Bizum, die auch Spanien, Italien, weitere Länder erschließen, das Ganze interoperabel gestalten, können uns helfen, schnell aus dieser, ich sag mal, Souveränitätsfalle rauszukommen, dass ein Deutscher auch im europäischen Ausland bezahlen kann. Der digitale Euro zielt genau auf dieses europäische Ausland ab, macht uns aber am Ende in einer globalen Welt auch nicht souveräner und resilienter, als das die heutigen Bankverfahren könnten, die schneller kompatibel werden müssen. Wir müssen schneller europaweit die Themen ausrollen. Aber nur am Point of Sale in den Nutzergewohnheiten haben wir eigentlich das Souveränitäts- und Resilienzproblem und nicht im Hintergrund.
Es ist richtig, dass wir am Point of Sale im E-Commerce eine europäische Lösung benötigen. Die Frage ist der digitale Euro hier unbedingt erforderlich? Nach meiner Meinung ja, weil es die Banken in den letzten 25 Jahren nicht geschafft haben, eine europäische Lösung auf die Beine zu stellen, sei es als Kreditkarte, sei es als Bezahlfunktion. Und ich habe nicht das Vertrauen, dass jetzt der neue Einsatz mit Vero auch wirklich relativ zeitlich zu einem Ergebnis kommt, weil er einfach auch zu komplex ist. Vero ist jetzt keine einheitliche europäische Lösung, sondern man will jetzt hier mit bestehenden Systemen interoperabel werden. Das erzeugt dann wieder eine riesige Komplexität, sowohl technisch als auch juristisch. Das muss ja dann alles auch zusammenpassen. Aber der Weg des digitalen Euros ist auch noch sehr weit. Wir haben eben die Pilotphase angesprochen. Die Pilotphase findet ja ohne den digitalen Euro statt. Der wird ja mit E-Geld simuliert. Und wie bereits gesagt, da die Rahmenbedingungen gar nicht festliegen zurzeit, wird irgendwas simuliert, was vermutlich nicht sehr eng an der Realität sein wird, die dann kommen wird. Also insofern ist die Frage, macht es überhaupt Sinn, an dem Pilotbetrieb teilzunehmen? Wir haben im Rahmen der Innovationspartnerschaft für das bedingte Bezahlen teilgenommen und wir mussten feststellen, dass was die EZB hier als Simulation für die Digital Euro Service Plattform zur Verfügung gestellt hat, war absolut inakzeptabel. Und wenn das beim Pilotbetrieb ebenfalls ist, macht das wenig Sinn.
Ja, ergänzend kommt hinzu, dass der Pilotbetrieb ja nur auf einige wenige Use Cases fokussiert und nicht mal die Bandbreite, die man hinterher anstrebt. Ob die nun richtig ist, ob die gebraucht wird, ist immer eine ganz andere Diskussion. Und das, was ich viel spannender fände, ich akzeptiere absolut, was Herr Vandenberg sagt, im Sinne von konditionale Payments, Industrie, automatisierte Zahlung, dass wir da einen Bedarf haben. Da bin ich zu 100% dabei und den würden wir auch ganz gerne erfüllen. Das, was uns da eigentlich heute fehlt, und wir haben ja selber schon Tests gemacht mit Machine-to-Machine-Payments und mit Ähnlichem, ist, dass wir regulatorisch den Rahmen haben, dass das erlaubt wird. Wir haben heute keine Maschinenidentität. Ich darf eine Maschine nicht mein Konto bedienen lassen. Da muss ein Mensch noch mit interagieren. Und das sind regulatorische Rahmenbedingungen, die uns eigentlich erhindern und weniger, dass wir nicht das Geld oder die Technologie dafür bereits hätten.
Ich lese mal eine Positionserklärung des BVR vor und würde gerne Ihre Meinung dazu hören. Und zwar sagt der BVR in einer Positionserklärung 2023, ein einziger digitaler Euro, der alles kann, wäre riskant. Stattdessen brauchen wir drei neue digitale Geldformen, angelehnt an Bargeld, Giralgeld und Zentralbankguthaben.
Da stehen wir auch heute noch komplett hinter. Das ist genau die Diskussion, die wir zu Anfang schon gehabt haben, dass das Zentralbankguthaben, was Banken heute haben, auch auf der Blockchain funktionieren muss, weil die Kapitalmärkte, Aktien, Anleihen, alles das wandert in die Tokenisierung, in die Digitalisierung. Und da braucht es, Gott sei Dank gibt es mittlerweile Pontes, das DLT-fähige Zentralbankgeld, weil das die Effizienzkurve dann abgleicht. Das ist quasi die Kopie von dem einen. Dann haben wir das ganze Thema der Industriebedarfe. Ich glaube, wenn zig verschiedene DLTs mit Smart Contracts, mit verschiedenen Technologien draußen unterwegs sind, kann, glaube ich, ein freier Markt von Banken schneller da technologisch drauf reagieren und die Bedarfe erfüllen auf Basis der Einlagen oder auch von Stablecoins. Da kann man alleine eine ganze Podcast-Folge, glaube ich, zu machen, wo da der Unterschied ist und die verschiedenen Mehrwerte. Und das andere ist dann die Frage, wenn es eine Ergänzung zum Bargeld sein soll, was die EZB sagt, was auch von den rechtlichen Mandaten entsprechend abgedeckt ist, dann sollte es auch maximal die Einlagen vom Bargeld haben Und deswegen sollte der digitale Euro ein integrierbares Geld sein, was innerhalb von Zahlverfahren hilft, dass die Zahlverfahren schneller europaweit skalieren, einen Heimatmarkt haben, vielleicht dann auch mal global skalieren können, statt als vollständiges Zahlverfahren mit Konto eigentlich die Privatwirtschaft rauszudrängen.
Zum letzten Punkt vielleicht. So wie das Projekt jetzt angelegt ist, würde ich sagen, ist der Zug abgefahren. Das heißt, wir haben hier Zahlungen von Wallet zu Wallet, eine komplett andere Infrastruktur. Und die Integration in bestehende Verfahren sehe ich also sehr, sehr skeptisch. Höchstens als Ergänzung, die dann parallel zu bestehenden Verfahren laufen. Aber wie das alles noch zusammenwachsen soll, wie man irgendwie Synergieeffekte erzielen soll, das wird sehr schwierig sein.
Auch da sind wir dann wieder beieinander. Das war die Position von damals, was wir uns gewünscht hätten, dass Rat, Kommission und Parlament in eine andere Richtung gehen und eigentlich eher ein komplett paralleles Konto- und Zahlungssystem mit Zahlungsverkehrssystem aufbauen. Mit Kosten, ohne erkennbaren, klaren Mehrwert. Das ist leider im Moment die sich abzeichnende Realität.
Eine PwC-Studie zeigt auch, dass die Einführung des digitalen Euros die Banken im Euroraum mit bis zu 30 Milliarden Euro belasten könnte. Bisher aber allerdings ohne, dass Verbraucherinnen und Verbraucher oder Unternehmen erkennbar davon profitieren würden, ne?
Also erstmal ist es nicht die Einführung, es ist nur die Investition in die Technik. Einführung beinhaltet noch mehr und es ist auch nur ein Auszug gewesen, nämlich der Auszug, den wir nach dem Rulebook, was zu der Zeit vorlag, absehen konnten. Da sind weder Betriebskosten drin, noch das, was man vielleicht an Marketing, an weiteren Kosten hat. Das ist rein die Investition in den Umbau der Systeme. Und in der Tat ist das alles nur eine Kopie dessen, was es schon gibt, mit dem einzigen Mehrwert, dass es über eine gesetzliche Verpflichtung in großen Teilen Europas halt akzeptiert werden würde. Das heißt, dass es eine gewisse Verlässlichkeit gibt, dass man, wenn man in ein Geschäft geht, auch mit einem digitalen Euro wird bezahlen können. Und eine Sache noch, im Moment sehen wir, dass es gar nicht mal nur die eine Infrastruktur ist, sondern es sind eigentlich zwei Infrastrukturen, weil das, was ja gebaut wird, ist zum einen ein offline-digitaler Euro, tokenisiertes Geld, was von Wallet zu Wallet transferiert wird. Das andere ist dann ja noch ein Konto, was damit einhergeht, was dann auch wieder Kontorails holt. Eigentlich sind da sogar zwei Infrastrukturen, die gebaut werden müssen.
Ja, ich glaube, dass eine Kostenabschätzung seriös zum heutigen Zeitpunkt noch gar nicht möglich ist. Der offline-digitale Euro ist für mich noch ein Buch mit 7 Siegeln. Mit sehr vielen Fragezeichen, insbesondere auch, was die Investitionskosten zum Beispiel bei der Akzeptanzstelle mit sich bringen. Ich brauche ja hier ein sicheres digitales Device, ein CQ-Element an jeder Kasse, in jeder Filiale. Da sind doch so viele Fragen offen. Das ist der eine Punkt. Schauen wir uns einmal die Kosten bei der Online-Variante an. Es gibt eine zentrale Komponente beim digitalen Euro, das ist die Digital Euro Service Plattform. Und die kommuniziert mit den Core-Banking-Systemen über APIs. Dann ist die Frage, wie sieht es denn jetzt bei der Kundenseite aus? Hier hat die Bank die Möglichkeit, den digitalen Euro in die Banking-App zu integrieren oder aber die Wallet der EZB ihrem Kunden zu geben. Die letztere Lösung ist natürlich die preiswertere Lösung, aber Sinn macht es wirklich nur, dass in die Banking-App der digitale Euro integriert wird. Dann muss ich aber das komplette Programm unterstützen. Nach meiner Zählweise werden in den Rulebooks 69 verschiedene Bezahlmethoden vorgestellt und die muss alle die Wallet beherrschen. Der Händler wählt sich eine Methode für online, eine Methode für den E-Commerce aus, eine für den Point of Sale und die Wallet muss halt diese Methode unterstützen. In die Wallet gehört natürlich auch Vero hinein und es gehört die digitale Identität hinein. Denn dann habe ich eine App, die ich eigentlich sehr vielfältig im Leben einsetzen kann. Und die Bank ist immer dabei. Quasi so eine Super-App zu schaffen, das ist aus meiner Sicht noch ein Weg, den digitalen Euro vernünftig umzusetzen.
Herr Holleczek, was sagen Sie zu so einer Super-App?
Also es sind zwei Facetten, die mich da direkt triggern. Die erste Frage ist ja, von wem kommt die Super-App? Und ist das wirklich so einfach wie gerade dargestellt? Weil ich nehme mal das Beispiel, diese App, die vom Eurosystem kommt, soll die Konten, die bei den Banken in den eigenen Systemen gepflegt werden, bedienen. So, wir wissen aus der PSD2, wie vielfältig die Schnittstellen sind, weil auch die Backend-Systeme ganz anders etabliert sind. Da gibt es modernere, da ist es einfacher, da gibt es welche, die haben einen älteren Kern, da ist es schwieriger. Und entweder muss die App alle diese Sprachen sprechen oder ich befürchte, dass das Eurosystem eine Kommunikation vorgeben wird und alle Banken werden ihre Core-Systeme anpassen müssen, damit diese App mit den Core-Systemen sprechen kann. Wenn ich meine eigene App habe, dann habe ich meine Rails, die kann ich nutzen, ich habe mein Frontend und dann habe ich diesen Anpassungsbedarf nicht. Insofern ist das, glaube ich, etwas vereinfacht dargestellt. Was diese Super-App angeht, ich glaube, warum sollte irgendjemand im Handel noch eine Vero-Zahlung machen, wenn der digitale Euro genau das Gleiche verspricht und kann und dann auf den Handel günstiger ist und der Handel dann auch das als bevorzugtes Verfahren reinmacht, weil der digitale Euro mit Preisen für den Handel einherkommt, die unterhalb der Produktionskosten liegen, nicht inklusive der EZB, sondern auch unterhalb der Kosten, die eine Bank eigentlich hat. Das heißt, dass eine Bank quasi die Kosten trägt dafür, dass der Handel ein Verfahren hat, was günstiger ist wie die eigenen Verfahren. Da wird es, glaube ich, keinen großen Geschmack daran geben, die beide in einer App miteinander zu vereinen. Weil der digitale Euro ist ein Wettbewerber von Vero, so wie er aufgesetzt ist. Er ist ein Wettbewerber zur Girocard, es soll ja auch eine Karte geben. Er ist ein Wettbewerber für alle heutigen Verfahren. Die zweite Frage ist dann, wenn die App von der EZB kommt, welches Interesse hätte die EZB denn daran, privatwirtschaftliche Verfahren auf den Weg zu bringen? Ich glaube, wenn, ist es eher andersrum, dass sich private Anbieter finden, die dann sagen, okay, da ergibt sich für mich ein Mehrwert raus. Dann ist aber die Frage, hat das Ganze einen Business Case? Und da mache ich insgesamt gerade ein Fragezeichen dran, weil wenn ich gerade überlege, welche Kosten da im Raum stehen und die Offline-Variante kann man in der Tat nicht seriös schätzen, da bin ich bei Herrn Pfannenberg, deswegen ist die auch bei der PwC-Studie damals rausgelassen worden. Das sind also nur die Kosten dessen, die man mit Szenarien abschätzen kann. Ob die so erfüllt? Nein. Jede Studie ist falsch, bis das finale Rulebook da ist, man hinterher die Erfahrung hat. Aber ich glaube einfach, dass im Moment alles, was ich vom Gesetzgeber auch sehe, keinen Business Case für den digitalen Euro ermöglicht, wobei es nicht darum geht, reich zu werden. Das wird man mit Zahlungsverkehr nicht. Braucht man sich nur die Aktienkurse der ganzen Payment-Unternehmen angucken. Aber der wenigstens kostendeckend wäre. Und das sehe ich im Moment gerade nicht.
Also die EZB-Wolle wird natürlich nur den digitalen Euro beinhalten. Aber aus meiner Sicht macht es Sinn, dass die Banking-App möglichst breit in Zukunft aufgestellt ist. Und ich sehe die Tendenz auch bei den Sparkassen, dass die wirklich alles das in ihre Sparkassen-App hineinbringen wollen. Und bei den Kosten bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Wenn man sich jetzt die Verhandlungsposition des Ministerrates anschaut und das Kompensationsmodell, dann werden die Kosten vermutlich über den Kosten für die Girocard am Point of Sale liegen. Weil es wird ja verglichen mit Debitkarten, die sowohl am Point of Sale als auch im E-Commerce eingesetzt werden können. Und für Deutschland sind das dann halt die klassischen Kreditkarten, die dann als Maßstab sozusagen herangezogen werden. So dass ich für die Anfangsphase, für die ersten 5 oder 10 Jahre, jetzt keinen so großen Kostenvorteil mehr für den digitalen Euro sehe.
Wenn das so wäre, dann hätten wir da deutlich weniger Schmerzen als Banken. Das, was wir im Moment sehen, ist, dass da ja mit vergleichbaren Verfahren gesprochen wird. Und es gibt welche, die sagen, auch eine normale Lastschrift hat ein Ausfallrisiko, aber das spielt ja in dem Fall keine Rolle. Bei den Kosten vergleichbar und die Lastschrift ist für den Handel erstmal bei nahezu null. Und solange nicht klar definiert ist, welche vergleichbaren Verfahren da herangezogen werden, ist das sehr interpretierbar. Und durch diese Interpretierbarkeit sehen wir das leider nicht so klar wie Herr Pfannenberg, sondern die Bandbreite deutlich größer. Und das ist der Schmerz. Wenn das so wäre, wäre ich komplett dabei, dann würde ich sagen, okay, das, was, glaube ich, jeder verstehen muss, ist, dass man nicht mit einem Zuschussgeschäft quasi Geschmack daran hat, ein Zahlverfahren an die Bürger zu bringen. Und wenn der Kunde einen Bedarf hat, dann werden wir diesen Bedarf decken. Da sind wir, gerade wurden die Sparkassen angesprochen, ich bin ja hier für die Volksbanken. Natürlich, wenn der Kunde ein Interesse daran hat, einen digitalen Euro zu haben, werden wir ihm den auch anbieten, auch in unseren Apps. Wie intensiv man das dann tut, wird aber daran hängen, ob man da Freude dran hat oder nicht Freude dran hat. Und wenn man nur noch am Wein ist, dann wird man es vermutlich nicht tun. Nicht so intensiv tun.
Ja, aber man muss es ja tun.
Frage ist, mit welcher Intensität? Das ist eine sehr spannende Frage.
Kommen wir auf den Punkt Wettbewerbsfähigkeit bzw. Konkurrenzkampf zurück. BVR-Vorständin Tanja Müller-Ziegler sagte Mitte des Jahres 2025, die Banken sind innovationsbereit. Wir scheuen keine Investitionen, aber Doppelstrukturen dienen den Kunden nicht. Auch braucht es einen verlässlichen Rechtsrahmen. Der digitale Euro darf nicht auf Kosten der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Anbieter gehen. Er muss sie stärken. Ich wiederhole nochmal explizit den Punkt, der digitale Euro darf nicht auf Kosten der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Anbieter gehen. Wie groß ist diese Sorge aktuell in der GfG?
Nach wie vor groß. Was immer noch nicht vom Tisch ist, ist das Thema Open Funding. Und das Rollenmodell beim digitalen Euro sieht ja vor, dass ein Drittdienstleister, ein Fintech, ein TPP per Schnittstellen auf das Konto zugreifen kann. Dieses Konto darf geführt werden von jedem, der eine Zahlungsauslöselizenz hat, auch wenn er keine Bank ist. Damit ist auch so jemand wie ein großer amerikanischer Konzern, der in Deutschland im E-Commerce weit verbreitet ist, jemand, der den digitalen Euro nutzen dürfte. Da wären auch die großen internationalen Kartengesellschaften welche, die das digitale Euro-Konto führen dürften. Und dann müssten die Banken quasi auf eigene Kosten das Geld dahin transferieren, auch in die Haftung reingehen für den Übertrag, sind aber bei dem Kompensationsmodell raus durch dieses Thema Open Funding und müssten eigentlich für genau diejenigen, wo wir sagen, da wollen wir souverän sein, genau für die eigentlich Zuträgerdienste übernehmen. Und damit droht das zu einem ähnlichen Fall zu werden wie damals die Interchange-Fee-Regulierung, die dafür gesorgt hat, dass die ausgebenden Banken weniger bekommen, aber wo die internationalen Schemes tendenziell mehr Geld verdient haben. Und das hat eigentlich eher die außereuropäischen Player gestärkt. Das kann man auch sehen, wie hinterher dann ganze Märkte gekauft wurden und weniger die europäischen Banken gestärkt. Und der gleiche Fehler droht sich durch diese Open-Funding-Diskussion beim digitalen Euro zu wiederholen.
Können Sie diese Sorge nachvollziehen, Herr van den Berg?
Ja gut, Open Funding wurde ja eingeführt, um mehr Wettbewerb zu bekommen. Also nicht nur die Banken sollten eine Wallet herausgeben können, sondern auch Zahlungsinstitute, E-Geldinstitute etc. Das mit dem Open Funding wird ja zurzeit diskutiert. Es soll ja gegebenenfalls optional werden. Und dann müsste ja jeder, der eine Wallet herausgibt, mit den Banken verhandeln, was das denn kostet, dieses Wasserfallmodell.
Oder ich nehme es als Angebot bei meinem Kunden rein und dann bin ich im Wettbewerb um meinen Kunden, zu welchem Preis ich das anbiete.
Aber unabhängig davon, es werden hier Doppelstrukturen aufgebaut. Die Doppelstrukturen kosten natürlich Geld.
Wie sieht es denn mit der Sorge außerhalb der GFG aus? Ähnlich?
Ja, ich glaube, die Banken haben alle sozusagen das gleiche Problem mit dem digitalen Euro. Es wird letztendlich ein Wettbewerber sein und wird bestehende Zahlungsströme umleiten in den digitalen Euro.
Herr van den Berg, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wann werden Bürgerinnen und Bürger tatsächlich etwas vom digitalen Euro merken? Und wird das eher als Mehrwert oder als Hemmnis wahrgenommen?
Also wann gibt es den digitalen Euro? Manchmal denke ich an Stuttgart 21, an den Berliner Flughafen. Also ich bin nicht so sicher, dass es in 3,5 bis 4 Jahren sein wird. Und ich glaube, der Bürger hat eine Infrastruktur, mit der er bezahlt. Und ob das jetzt der digitale Euro oder Vero sein wird, das wird den Bürger eigentlich nicht interessieren. Er erwartet, dass er eine Lösung von seiner Bank bekommt, mit der er überall bezahlen kann, idealerweise auch weltweit. Und ob letztendlich der Zahlungsvorgang mit dem digitalen Euro ausgelöst wird, ist für den Bürger eigentlich sekundär.
Ja, die Einschätzung teile ich. Das eine ist, die Timeline ist definitiv eine Glaskugel. Und wie gesagt, es sind viele technische Fragen ungeklärt. Die werden gerne als Details bezeichnet, aber die entscheiden auch in Teilen darüber, ob das überhaupt funktioniert oder nicht. Das zweite ist das große Thema, das ist sehr schön dargestellt worden, der Akzeptanz durch den Bürger. Und unsere Bürger, unsere Kunden in dem Fall, müssten einen Mehrwert verspüren. Mir hat mal ein sehr schlauer Mensch gesagt, kein Mensch möchte zahlen, die wollen eigentlich kaufen. Und zahlen ist so ein Hygienefaktor, das muss maximal unkompliziert sein. Und wenn ich heute Schutzfunktionen habe, weil ich zum Beispiel Kartenzahlung zurückgeben kann, wenn ich auf einen betrügerischen Händler komme, wenn ich da andere Schutzmechanismen habe, wenn ich eine Akzeptanz habe, die über Deutschland hinausgeht, über Europa hinausgeht, die global da ist, dann ist einfach die Frage, welche Mehrwerte kann ein digitaler Euro bringen? Und das, was Europa in dieser Resilienz- und Souveränitätsdebatte wirklich helfen würde, wäre, wenn wir es schaffen würden, unsere Energie da reinzustecken, dass wir europaweit auf bestehenden Rails Zahlverfahren bekommen, die uns in einer globalen Welt souverän machen. Als ich meine Karriere angefangen habe im Payment, das war 97 ungefähr, da haben die Japaner JCB gegründet, die Chinesen CCB. Und ich habe damals Akzeptanzen verkauft im Blumenhändler auf dem Land. Da haben die Chinesen, die Japaner für bezahlt, dass ein Akzeptanznetz gebaut wurde. Und seitdem haben die eigenes Kreditverfahren in einer globalen Welt. Das geht nur, wenn ich einen Heimatmarkt habe, in dem ich Geld verdienen kann, in dem ich Skaleneffekte nutzen kann. Payment lebt ganz viel von Skaleneffekten. Und ich glaube, da hilft der digitale Euro nur bedingt, weil er A, zu spät kommt und weil er genau diesen Heimatmarkt nicht mit einer Akzeptanz, mit Mehrwerten ermöglicht, für einen Bürger, und wenn er sie denn ermöglichen würde, es sind ja auch Sachen diskutiert worden wie ein Käuferschutz im digitalen Euro, ist die Frage, soll das der Staat übernehmen? Das ist eine gesellschaftspolitische Frage.
Das Risiko ist ja durchaus sehr groß, dass wir am Ende ein komplexes System schaffen, was dann am Ende wirklich niemand mehr nutzen möchte, oder?
Das Risiko ist zumindest nicht null.
Was sagen Sie, Herr van den Berg?
Ja, der digitale Euro wird kommen. Wir haben die Akzeptanzpflicht, also es wird ein gewisses Grundrauschen auf jeden Fall geben. Und ob er letztendlich akzeptiert wird, ja, das ist auch wieder Glaskugel.
Noch meine Frage an Sie, Herr van den Berg. Der BVR betont immer wieder, bestehende Geldformen dürfen nicht ersetzt, sondern nur ergänzt werden. Wie stellen wir denn sicher, dass der digitale Euro nicht schleichend das Bargeld verdrängt oder Geschäftsbanken schwächt?
Also das Bargeld wird ja durch digitales Bezahlen verdrängt an der Stelle. Nur halt der Anteil des digitalen Bezahlens wird jetzt aufgeteilt zwischen den bestehenden Verfahren und dem digitalen Euro.
Ich habe eine leicht andere Sicht darauf. Ich glaube, es ist nicht das Ziel, das Bargeld zu verdrängen, das will keiner. Um das auch nochmal sehr, sehr deutlich zu sagen. Es gibt im Gesetz eine Passage, die ist sehr spannend, weil in dieser Passage steht drin, dass der Austausch von Bargeld in den digitalen Euro und vom digitalen Euro in Bargeld kostenlos zu erfolgen hat. Das heißt, die Bargeldlogistik, die heute jemand bereitstellt, wenn ich in Urlaub in Spanien an den Automaten gehe oder in Italien, zahle ich heute für die Bargeldlogistik Geld an meine Bank oder an den dortigen Automatenbetreiber. Wenn das umsonst erfolgt, muss man die Bargeldlogistik verschenken und die Bereitschaft, Bargeldlogistik zu verschenken, wird sinken. Das sind diese Feinheiten, wo ich sage, auch wenn es gar nicht intendiert ist, ist so ein Paragraph, der sowas kostenlos vorschreibt. Der Rat hatte, glaube ich, auch eingegriffen. Das Parlament hat auch schon Diskussionen geführt, ob man nicht sagt, es darf nicht anders sein, bei den üblichen Bartransaktionen auch. Aber an so einer Facette sieht man, welche Auswirkungen ein einzelner Paragraph mit einer einzelnen Verpflichtung am Ende haben kann. Und wir bezeichnen das als Banken ganz gerne als unintended consequences. So wie die Gesetzesvorlagen da sind, wir wissen ja noch nicht, wie es ausgeht, ist alles noch im Fluss, ist einfach das Risiko da, dass man hinterher Konsequenzen hat, die niemand gewollt hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, da genau hinzuschauen, was man da tut.
Es gibt ja immer wieder den Vorwurf, um jetzt nochmal auf die Sorgen zurückzukommen, einer staatlichen Überwachung durch den digitalen Euro. Wie sehen Sie das?
Gut, das ist nicht ganz von der Hand zu wenden. Wir haben natürlich heute auch, dass ein Großteil der Zahlungsströme über Infrastruktur des Eurosystems läuft. Wir haben SEPA-Zahlungen, wir haben TIPS. Beim digitalen Euro haben wir die Digital Euro Service Plattform, über die jede Transaktion abgewickelt wird. Und hier wäre es technisch möglich, Zahlungsströme des einzelnen Bürgers nachzuverfolgen. Nur das wird gesetzlich nicht zulässig sein. Und das ist, wie es heute konstruiert ist, der einzige Schutz. Wir haben keinen Schutz in der Technik selber.
Für die Online-Variante ist das so, weil das die gleichen Rails sind, die gleichen Möglichkeiten wie heute auch. Da ist es eher der legislative Charakter, der schützt. Für den offline-digitalen Euro, der auch mehrfach weitergegeben werden kann, ließe sich auch technologisch so etwas vorsehen. Dann ist nur die Einzahlung, die Auszahlung quasi das, wo man entsprechende Prüfungen draufsetzt, wie heute beim Bargeld auch. Das wird aber nur in sehr beschränktem Maße vom Gesetz erlaubt sein, was auch gut und auch richtig ist, weil natürlich möchte ich meine Frau einen Blumenstrauß schenken können, ohne dass sie, bevor ich zu Hause bin, weiß, dass ich den gekauft habe. Anonymität hat einfach auch positive Aspekte. Aber niemand braucht, glaube ich, 300.000 anonymes Geld, um was anonym zu bezahlen. Und deswegen ist es okay. Ich habe mal einen Schweizer Professor gehört, der hat gesagt, wenn man Geld und seine Gesellschaft schützen möchte, auch demokratisch schützen möchte, sollte man immer dran denken, alle x Jahre kommt man ein Präsident, den man nicht haben wollte. Assoziationen überlasse ich jetzt den Zuhörern. Und man sollte bei allen Systemen immer vordenken, dass eine solche Situation mal kommen kann und sollte Safeguards einziehen. Und für mich ist genau dieser tokenisierte offline-digitale Euro als anonymes Geld beschränkt, aus gutem Grund. Eine Facette, wo ich sage, da ist ein Safeguard drin, der für das Übliche, was man vielleicht auch mal berechtigt anonym bezahlen möchte, auch eine Möglichkeit gibt.
Gut, aber auch bei der Offline-Variante ist das durchaus eingeschränkt. Wie bereits gesagt, Ein- und Auszahlungen sind nicht anonym. Ich kann eigentlich ja nur in der Offline-Variante Geld zwischen Privatpersonen abgeben. Zwischen B2B ist es nicht vorgesehen. Und wenn ich jetzt die Einzahlungsseite und die Auszahlungsseite mir anschaue, da gibt es schon eine gewisse Transparenz, die ich daraus ableiten kann.
Fassen wir nochmal zum Schluss zusammen. Herr Vandenberg, nehmen Sie doch mal die Perspektive der Banken ein. Wo sehen Sie denn konkret Chancen im Umgang mit dem digitalen Euro, trotz aller offenen Fragen?
Ja, man muss halt Lösungen für seine Kunden bezüglich des digitalen Euro zur Verfügung stellen. Und wie bereits gesagt, man will ja den Kontakt zum Kunden nicht verlieren. Und wenn dieser Kontakt die Banking-App ist und diese Banking-App jetzt nicht nur fürs Bezahlen genutzt wird, sondern wenn deren Einsatzbereich wesentlich erweitert wird, indem die Identität damit hineinkommt, indem ein Führerschein damit drin ist, indem ein Autoschlüssel mit reinkommt, dann kann es sein, dass dann die Banking-App die App wäre, die ich am häufigsten am Tage nutze. Nur sozusagen als Gesamtpaket muss man das sehen.
Ja, es kam gerade die Frage nach dem Thema der Banking-App nochmal hoch. Wenn man das mal betrachtet, dann sind da ja ganz, ganz viele Dinge. Natürlich ist die Kundenkontaktschnittstelle zum Kunden für Banken elementar. Und die wollen wir uns auch ganz gerne erhalten. Wir haben verschiedene Facetten, die da eine Rolle spielen. Eine ganz große ist Payment im Tagesgeschäft der Kunden. Ich meine, wir haben als genossenschaftliche Gruppe das Thema Girocard auf Apple-Geräte gebracht, ohne dass man Apple Pay benutzen muss. Und das läuft wie geschnitten Brot. Das läuft convenient für den Kunden. Doppelklick, dranhalten, fertig. Ganz tolle Geschichte. Und wenn demnächst dann das Handy mehr und mehr zum Portemonnaie wird und da auch ein Ausweis, Führerschein und ähnliches da ist, Stichwort Eudi, dann macht es sicherlich Sinn, auch die Sachen in das digitale Portemonnaie in die Kundenschnittstelle mit reinzubringen. Und da gehört dann ins Portemonnaie auch das Geld, dann vermutlich auch ein digitaler Euro. Also insofern ist das ein Weg, den, glaube ich, alle gehen. Die Frage ist aber auch da, wie schnell und wann investiert man, wann hat man genügend Klarheit. Ich selber habe den Kfz-Schein drauf in der digitalen App des Bundes. Ob der mit Eudi kompatibel ist, kommt mir noch keiner beantworten. Also ist jetzt die Frage, warte ich doch erstmal, ob der auch in mein digitales Portemonnaie in Zukunft reinpasst, bevor ich dann in die Technologie investiere. Aber natürlich beschäftigen wir uns damit.
Herr Holecek, ganz kurz, digitaler Euro aus Ihrer persönlichen Perspektive, ja oder nein?
In der heutigen Form als kontobasierte Variante, als komplettes Zahlverfahren, nein, ist der Mehrwert, glaube ich, für Europa beschränkt. Als integrierbare Variante, als Geld, ja.
Herr van den Berg?
Der digitale Euro wird kommen.
Also ja.
Ja.
Wir können zusammenfassen, zwischen Vision, politischer Realität und technologischem Fortschritt braucht der digitale Euro vor allem eines, eine klare, ehrliche Gestaltung. Für die genossenschaftliche Finanzgruppe bleibt entscheidend, der digitale Euro darf das bestehende System aus Bargeld, Giralgeld und Zentralbankgeld nicht ersetzen, sondern wenn er kommt, nur sinnvoll ergänzen und stärken. Herr Holecek, Herr van den Berg, herzlichen Dank für das Gespräch und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Bis zum nächsten Mal.